Eine zweite wichtige Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist dann im November, also das seht ihr in der Zeile unten, wenn ihr nicht im Radio seid, jedenfalls getroffen. Die Bundesrichter haben sich zu diesem Zeitpunkt mit den Haftverschonungsanträgen für Axel, Oliver und Florian auseinandergesetzt und sind im Zuge ihrer Entscheidung unter anderem dazu gekommen, festzustellen, dass die Taten, die der militanten Gruppe vorgeworfen würden, auch in ihrer Gesamtheit nicht die Anwendung des Paragraphen 129a rechtfertigen. Also die militante Gruppe ist aus den Augen der Bundesrichter keine terroristische Vereinigung. Die Begründung dafür ist, dass die Taten und die Aktionen, die der Gruppe zugeschrieben werden, eben nicht geeignet sind, die Grundfesten der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, und die sind auch nicht geeignet, weite Teile der Bevölkerung einzuschüchtern. Und aber genau diese beiden Kriterien sind in dem 2003 reformierten Antiterrorparagraphen 129a die entscheidenden Bedingungen für Terrorismus. Das heißt also, da gab es eine Zurückstufung des Verfahrens vom 129a zum 129, und diese Rückstufung ging einher mit einer Haftverschonung für Axel, Oliver und Florian, die jetzt mindestens bis zum Prozessbeginn, wenn es dazu kommt, eben auch außerhalb der Haft darauf warten können und sich also wieder frei bewegen können oder eben relativ frei bewegen können. Diese beiden Richtersprüche, die sind in der Öffentlichkeit und auch in meinem persönlichen Umfeld von vielen also mit großer Erleichterung aufgenommen worden, sind aber teilweise in so einem Tonfall wieder gespiegelt worden. Na, dann ist ja jetzt alles gut. Also die Bundesrichter, die haben jetzt diese etwas außer Rand und Wand geratenen Ermittlungsbehörden wieder auf den Weg des Rechtsstaats zurückgeführt und die Sache ist jetzt ausgestanden. Und das, was wir als Beschuldigte aber sehr deutlich mitbekommen haben, ist, dass es eben nichts ausgestanden ist, dass kein Ende von diesen Ermittlungen abzusehen ist, dass trotz dieser sehr klaren richterlichen Entscheidung die Ermittlungen gegen alle 7 Beschuldigten fortgeführt werden. So mussten im Januar 2008 fast alle Beschuldigten ihre DNA-Proben abgeben. Seit April, Mai gibt es die ersten Zeugenvorladungen durch die Bundesstaatsanwaltschaft nach Karlsruhe. Das heißt, da werden persönliche Bekannte, Genossen, Freunde, Freundinnen etc. Vorgeladen, um Aussagen zu machen. Das ist für die Betroffenen sozusagen eine sehr, sehr schwierige Situation, weil es bei solchen Befragungen, wenn man eben in 129a-Verfahren seine Freunde, Kollegen, Genossen nicht mit Aussagen belasten will, und wer vorhin das Hörspiel schon gehört hat, der weiß, dass im Prinzip alle Informationen und alle Aussagen in belastende Aussagen umgewandelt werden, der wird von der Bundesanwaltschaft mit empfindlichen Ordnungsstrafgeldern bedroht und kann auch mit Beugehaft gezwungen werden, eine Aussage zu machen mit Beugehaft, die bis zu 6 Monaten dauern kann. Und im Moment ist der Status so, dass die Bundesanwaltschaft bereits vorgeladene Zeugin jetzt zunächst wieder ausgeladen hat, weil sie sich offensichtlich noch nicht ganz in der Sicherheit fühlen, dass sie solche Befragungen tatsächlich durchführen können. Aber was unabhängig von dieser aktuellen Entwicklung für uns sehr deutlich geworden ist, ist, dass die Ermittlungen unvermindert gegen alle Beschuldigten fortgeführt werden und dass für uns im Moment auch kein Ende dieser Ermittlung abzusehen ist. Und das ist auch ein Grund, warum wir natürlich diese Infotour machen, eben um die Aufmerksamkeit, die es vielleicht im letzten Sommer rund um das Verfahren gegeben hat, sozusagen daran wieder zu erinnern und das nochmal sozusagen ins Gedächtnis zurückzurufen. Wir haben also auch, nachdem wir uns mit den Aktenmaterialien, mit den Vorwürfen ein bisschen eingehender beschäftigt haben, versucht so ein bisschen herauszufinden, wie ticken die eigentlich, die solche Akten zusammenschreiben, also worin besteht eigentlich der Ermittlungsansatz und das Konstrukt, und haben zumindest für uns 4 Ursprungsbeschuldigte letztendlich so 3 Säulen, aus denen letztendlich die Konstrukte zusammengebastelt sind, mal zusammengetragen, die ich hier kurz vorstellen will. Das eine haben wir als kritische Wissenschaft überschrieben. Das sind Argumente, mit denen die Bundesanwaltschaft versucht, eine Tatnähe oder einen Tatverdacht zu formulieren, die auf unsere beruflichen oder sonstigen Aktivitäten zurückgehen. Und so heißt es in den Texten unter anderem als Begründung für eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung wohlgemerkt. Die Beschuldigten verfügen über die intellektuellen Fähigkeiten, die vergleichsweise anspruchsvollen Texte der militanten Gruppe zu formulieren. Also das heißt, so ein sehr schwammiger Begriff wie intellektuelle Fähigkeit wird als Begründung genommen. Also das zeigt schon sehr deutlich auch in die Richtung, wie solche Paragraphen angewendet werden, eben mit einem Ermittlungsansatz, der möglichst viele in den Fokus nehmen kann, wenn man es denn will. Ein zweiter Aspekt, der auch in der Öffentlichkeit sehr viel Empörung hervorgerufen wurde, war so eine Begründung aus dem Haftbefehl. Also Sie, also die Beschuldigten, haben als Wissenschaftler die Gelegenheit, unauffällig in Bibliotheken zu recherchieren. Weiß nicht, wer von euch selber vielleicht mal studiert hat oder noch studiert oder in die Stadtbezirksbibliothek oder in den Stadtbezirksbibliotheken ein- und ausgeht. Also das heißt, das ist auch wieder sehr deutlich, das ist gar kein spezifisches Kriterium, sondern das ist ein Ansatz, der letztendlich für ganz, ganz viele angewendet werden kann. Und um diese Logik zu Ende zu führen, und da taucht ein Begriff auf, der in unseren Akten, auch in den Akten von anderen 129a-Verfahren wahrscheinlich die meist benutzte Vokabel ist, dass irgendetwas nicht ausgeschlossen ist. Wenn was nicht ausgeschlossen ist, dann rechtfertigt das sozusagen das Fortführen von Ermittlungen. In unserem Fall ist durch diese intellektuellen Fähigkeiten und durch unsere Gelegenheiten, Bibliotheken zu benutzen, die Beteiligung an der Erstellung von Selbstbezichtigungsschreiben nicht ausgeschlossen. Und das zeigt nochmal, wie solche Ermittlungslogiken in diesem Bereich funktionieren. Ein zweiter Aspekt, der in den Konstrukten eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, ist was, was wir als Kontaktschuld bezeichnet haben. So ist es in unseren Akten sehr, sehr deutlich, dass obwohl letztendlich ein Personenkreis zu Ursprungsbeschuldigten gemacht wurden, die ganz offensichtlich freundschaftliche und langjährige Beziehungen zueinander haben, wird in den Akten immer mit so großen Ausrufezeichen vermerkt, die Beschuldigten haben untereinander Kontakt gehabt. Also so als, also natürlich haben wir untereinander Kontakt. Also wir mögen uns in der Regel oder wir streiten uns manchmal, wir rufen uns gegenseitig an, wir schreiben uns E-Mails, wir verabreden uns sogar. Und das ist aber dann nicht einfach eine Verabredung, sondern das ist Kontakt unter Beschuldigten. Ein zweiter Aspekt, also eine zweite Ebene auch von Kontaktschuld, ist dann sowas, dass gesagt wird, und sie haben auch Kontakt in die linke Szene. Also sie kennen andere Leute, die in der linken Szene aktiv sind. Ja, natürlich haben wir diese Kontakte. Also wir sind ja seit Jahren in verschiedenen sozusagen Ecken der linken Szene oder von sozialen Bewegungen aktiv und haben da Kontakte. Und in Einzelfällen von uns Beschuldigten gab es sozusagen noch eine Steigerungsform, also dass wir nicht nur Kontakte haben, sondern uns auch aktiv an den jetzt BKA-Formulierung linksextremistischen Mobilisierungen wie gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm beteiligt haben. Und auch das ist für diejenigen von uns, die es gemacht haben, nie ein Geheimnis gewesen. Wir sind da offen auf Veranstaltungen aufgetreten, haben uns im Internet und in Texten dazu geäußert, haben an dieser Mobilisierung teilgenommen. Und das aber alles wird eben in diesem Ermittlungsansatz zu einem Verdachtsmoment verdichtet letztendlich. Ein dritter Standpfeiler von diesen Konstrukten ist das, was ich schon angedeutet habe, das sind konspirative Verhaltensweisen. Als konspirative Verhaltensweisen bezeichnet das BKA oder bezeichnen die Ermittlungsbehörden im Prinzip alles, was sie nicht eins zu eins aufschreiben können von dem, was du tust oder sagst. Und das fängt an bei sogenannten unbestimmten Telefonverabredungen. Das heißt also, wenn man sich am Telefon mit langjährigen Freunden verabredet und sagt, treffen wir uns morgen wie immer im Café, dann ist der Kommentar in dem Abhörprotokoll, also dass da auf konspirative Weise ein Treffen ausgemacht wird, weil die Beschuldigten nicht sagen, wo sie sich treffen. Sie sagen nicht, wann sie sich treffen und sie geben auch keine Auskunft über die Agenda des Treffens. Also sie sagen nicht, worüber sie sprechen wollen. Das ist konspiratives Verhalten. Dann gibt es in der Lyrik der Akten sowas wie ein hochkonspiratives Verhalten. Das fängt oder betrifft eigentlich alle Verhaltensweisen, die mit dem Mobiltelefon zu tun haben. Also Treffen, Verabredung, Veranstaltung, wo das Mobiltelefon entweder zu Hause geblieben ist oder wo man es vorher ausschaltet. Die sind hochkonspirativ und die sind hochkonspirativ, weil nach Ansicht des Bundeskriminalamtes das eine typische Verhaltensweise von Linksextremen ist, sich vor Überwachung zu schützen. Wir haben jetzt inzwischen gezwungenermaßen uns ja mit verschiedenen Themen von Überwachungsrealitäten auseinandergesetzt und wissen inzwischen auch, also dass auch der Bundesbeauftragte für Datenschutz beispielsweise auf seinen Webseiten sagt, bei sensiblen Gesprächen, da sollte man die Mobiltelefone besser ausschalten oder zu Hause lassen. Wir wissen jetzt wenig über sozusagen die politischen Standpunkte und Herkünfte von Datenschutzbeauftragten, aber zumindest liegt nahe, dass ein sensibler Umgang mit Telefonen und Überwachungsmöglichkeiten, die mit Telefon zu tun haben, natürlich nicht ausschließlich eine linksextreme Erfindung sind. Und ob wir uns alle jetzt als linksextrem bezeichnen würden, das sei sozusagen nochmal extra dahingestellt. Eine zweite oder dritte Ebene neben diesen konspirativen und hochkonspirativen Verhaltensweisen sind außergewöhnlich hochkonspirative Verhaltensweisen. Und das ist letztendlich fast alles, was versucht, innerhalb des Internets oder des Benutzens von E-Mail-Adressen so ein Stück weit seine Persönlichkeitsrechte zu schützen. Das fängt an, also bei verschlüsselten E-Mails, die Beamten entweder nicht verstehen oder nicht lesen können. Das geht über die Nutzung anonymer E-Mail-Adressen, also die jetzt nicht auf deinen Namen angemeldet sind beispielsweise, oder auch die Nutzung von Internetcafés. All dies wird in der Logik der Ermittlungsakten als hochkonspiratives Verhalten eingeschätzt. Wir haben uns, nachdem wir diese sozusagen drei Säulen des Konstrukts uns sozusagen ja erarbeitet hatten aus der Aktenlektüre heraus, auch so ein bisschen gedacht, na, ist das jetzt sozusagen unsere böswillige Interpretation? Also vielleicht also haben die doch ganz vernünftige Ermittlungsansätze. Und auch die Bundesanwältin Monika Harms hat in einem Interview anlässlich der Haftverschonung von mir, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gegenüber, gesagt, also sie versteht diese ganze böswillige Aufregung in den Medien nicht. Natürlich wird niemand verhaftet, weil er wissenschaftliche Texte schreibt. Und wir haben dann aber in den Akten ein Dokument gefunden, was als Raster für potenzielle MG-Mitglieder vom Bundeskriminalamt geführt wird. Und wenn man sich also die 6 Punkte, die da drin aufgeführt wird, zusammenführt, dann sieht man, dass wir mit unserer Interpretation, also dass der Ermittlungsansatz ein sehr, sehr breiter ist, der sozusagen für möglichst viele den Zugriff solcher Ermittlungen ermöglichen soll, gar nicht so falsch war. Denn in diesem Raster für die potenziellen MG-Mitglieder, also das ist sozusagen die Art der Rasterfahndung, mit der das BKA nach der militanten Gruppe sucht, sind erstens, dass die möglichen Terroristen oder Terroristinnen, aber BKA spricht immer nur von Terroristen, die sie da suchen in dem Zusammenhang, enge soziale Bindung innerhalb der Gruppe haben sollen. Also Freundeskreise vielleicht, regelmäßige Politgruppentreffen, also was auch immer, sind enge soziale Bindungen. Also weiß nicht, wer von euch jetzt enge soziale Bindungen mit anderen Leuten hat. Zweiter Punkt ist, dass die potenziellen Terroristen außergewöhnliches politisches, historisches Wissen haben sollen oder darüber verfügen sollen. Da kann man sich sagen, das ist ja dann fast schon eine Auszeichnung, also wenn man dann in solche Ermittlungen eingenommen wird, und da hätte man sich, weiß nicht, große Teile des Studiums und des Zensurenstrebens im Studium sparen können, wenn man dann das BKA dafür hat, dass die einem sagen, das ist aber außergewöhnlich, was du alles weißt. Ein dritter Punkt ist, und da widerspricht dann auch das BKA dem voreiligen Argumenten der Bundesanwältin Monika Harms, wird aufgeführt, die Fähigkeit, wissenschaftlich, analytisch zu arbeiten, komplexe Texte zu erstellen. Dann kommt vierter Punkt in diesem Raster, das ist bei uns als Bibliotheksbenutzen übersetzt worden, Zugriffsmöglichkeiten auf umfangreiche politische und historische Literatur und Tagespresse zu haben. Da wird auch nicht genauer ausgeführt, was das ist. Also reicht da schon der örtliche Infoladen auf, also wo eine umfangreiche politische, historische Literatur da ist, Tagespresse, Kiosk am Bahnhof. Also wir wissen es einfach nicht so genau, und das BKA verrät es uns an der Stelle auch nicht genauer, worin denn diese Zugriffsmöglichkeiten bestehen sollen. Der fünfte Punkt ist dann, dass gegen die potenziellen MG-Mitglieder keine polizeilichen Erkenntnisse vorliegen sollen und dass es sich also natürlich um Linke, aber weder um klassische Autonome noch um klassische Anti-Imps, also Anti-Imperialisten, handeln soll. Und auch das sind ja letztendlich zwei politische Strömungen, die aus den 80er Jahren vor allen Dingen der westdeutschen Linken kommen und wo zumindest unser Eindruck relativ deutlich ist, das Feld, was sich zwischen und rundherum von klassisch Anti-Impf und klassisch Autonom in der linken Szene bewegt, ist auch wesentlich größer, als wenn man diese Kernbereiche da herausnimmt, die das BKA für sich nimmt. Und das alles zeigt uns sehr, sehr deutlich, dass der Ermittlungsansatz, mit dem das Bundeskriminalamt solche 129a-Ermittlungen führt, also sehr, sehr stark darauf ausgerichtet ist, möglichst viele in den Fokus nehmen zu können. Also weil mit so einem Raster kann man fast bei allen oder bei ganz, ganz vielen, die sich in sozialen Bewegungen oder in linken Mobilisierung beteiligen, kann man sagen, also das trifft zu, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass jemand dazugehört. Da lass uns doch mal diese umfangreichen Überwachungsmaßnahmen durchführen. Das ist soweit, jetzt bist du wieder dran.
Ja, ich mache jetzt weiter und sage abschließend was zu Solidarität, die es gab und die auch wir als Einstellungsbündnis organisiert haben. Also nach den Verhaftungen hat sich schnell eine Solidarität entwickelt. In Fulda hat eine Attac-Konferenz getagt und die sind dann auch sofort auf die Straße, auch wieder mit der Parole, wir sind alle 129a. Sehr schnell, André hat es auch erwähnt, konnte vor allem aus akademischen Kreisen, vor allem für André, Solidarität mobilisiert werden. Und dieses Foto, das die Leute hier im Raum sehen, ist entstanden auf der Afghanistan-Demo im September 2007 anlässlich der Bundestagsdebatte zur Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr. Antimilitaristen raus aus dem Knast steht da drauf, auf diesem Hochtransparent Freiheit für Axel, Florian und Oliver. André war zu dem Zeitpunkt schon haftverschont. Ja, aber nicht nur von Attac, von Wissenschaftlern und Kriegsgegnern gab Solidarität, auch von Fußballfans, wo dieses Foto entstanden ist. Also auf diesem Banner da am Spielfeldrand steht drauf, wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen, Freiheit für Florian, Oliver, Axel und André, Delete 129a. Das ist eine Aufnahme von einem Spiel von TB Berlin. Tennis Borussia Berlin, genau. Jetzt würde ich gerne noch ein paar Worte zu uns sagen, also zu dem Soli-Kreis. Während es also so erste Initiativen der Solidarität gab, von Attac, wie erwähnt, waren wir noch dabei, uns zu finden. Denn also die sieben Beschuldigten kannten sich nicht alle untereinander und auch die Freundeskreise jeweils nicht. Also wir haben uns da gesucht und versucht, da zusammenzutragen, wen das da alles getroffen hat, was da alles passiert ist. Und nachdem das dann passiert ist, haben wir dann begonnen, konkrete Unterstützungsarbeit für die Gefangenen zu leisten. Und wenn so ein Mensch aus seinem Leben gerissen wird, dann ist erstmal allerhand zu tun. Also es fängt beispielsweise an beim Weiterbezahlen der Miete, also dass die Wohnung erhalten bleibt. Dann haben wir uns bemüht, dass die Knastkonten der jeweiligen Gefangenen aufgefüllt werden, damit die einkaufen können. Wir haben den Kontakt zu den Anwälten gepflegt und auch da koordiniert. Und wir haben dafür gesorgt, dass die Gefangenen im Knast auch was zu lesen haben. Also wir haben Abos besorgt und Bücher in den Knast gebracht. Und wir haben dafür Sorge getragen, dass die vier eigene Klamotten anziehen konnten. Denn es ist so, in Untersuchungshaft muss man Knastkleidung tragen, wenn nicht von außen die getragene Wäsche abgeholt wird, gewaschen wird und wieder in den Knast zurückgebracht wird. Also das waren so unsere ersten Aufgaben. Das war alles sehr zeitintensiv und da blieb jetzt in den ersten Tagen wenig Zeit für politische Analysen. Aber das hat sich inzwischen geändert. Inzwischen gibt es zahlreiche Broschüren. Hier im Raum liegen auch einige aus, auf dem Infotisch der Roten Hilfe da hinten. Also es gibt Broschüren, Plakate, Flyer. Ganz aktuell jetzt zur Infotour ist diese blaue Broschüre erschienen. Die gibt es auch auf unserer Webseite zum Download. Ja, also ein paar Worte noch zu uns. Wir sind alles Linke, wir verstehen uns als Linke. Nichtsdestotrotz sind wir sehr heterogen. Aber so arbeiten wir eben auch seit August 2007 zusammen. Und trotz aller Unterschiede, also die unterschiedlichen Meinungen haben alle ihren Platz und werden beispielsweise auf unserer Webseite dokumentiert. Und dass wir schon diese langen Monate da zusammenarbeiten und auch da ist kein Ende in Sicht, das ist auch eine Stärke von unserem Bündnis. Also das ist sehr toll. Wir haben angefangen mit drei zentralen Forderungen. Wir haben gesagt, als erstes müssen mal die vier aus dem Knast raus. Und wir haben gesagt, diese Paragraph 129a-Verfahren, anfangs waren es ja Verfahren nach Paragraph 129a, die müssen eingestellt werden. Und wir haben gesagt, diese Schnüffelparagraphen 129, 129a und 129b, auf deren Grundlage diese Verfahren eingeleitet werden, die müssen abgeschafft werden. Und wir haben uns auf ein paar Grundsätze verständigt. Also das Wichtigste war vielleicht, wir wollten eine breite Öffentlichkeit, also die vom bürgerlichen Lager bis in die radikale Linke reicht. Und wir wollten, dass möglichst viele Menschen auf ihre Art, also in unterschiedlichster Art und Weise, zu dem Verfahren Stellung nehmen und die Betroffenen unterstützen. Und wir wollen also nach wie vor also Solidarität schaffen für die Leute, die im Knast saßen und denen eventuell in einem Prozess eine Verurteilung und wieder Knast droht. Wie wird es weitergehen mit dem Verfahren? Also das sind jetzt alles Einschätzungen, Spekulationen. Ich selbst würde sagen, es ist möglich, dass die Bundesanwaltschaft in den nächsten Monaten eine Anklageschrift gegen Olli, Axel und Florian zustellt. Also das würde dann heißen, dass es zu einem Prozess kommen wird, der noch in diesem Jahr beginnt. Kann sich auch alles noch hinauszögern, also man weiß es nicht, aber wir rechnen einfach mit einem Prozess, der ja im nächsten halben Jahr startet oder dann bald darauf. Und wir machen ja eine politische Solidaritätsarbeit und deswegen ist auch davon auszugehen, dass dieser Prozess ein politischer Prozess wird, dass es da eine politische Prozessführung geben wird. Ganz zum Schluss ja vielleicht noch ein Appell an euch hier im Raum, aber auch an die Hörer im Radio. Was könnt ihr machen? Also wir freuen uns, insbesondere wenn dann der Prozess losgeht, wenn vielfältige Soli-Aktivitäten gestartet werden. Also wir freuen uns, wenn die inhaltlichen Schwerpunkte, die wir auch aufgegriffen haben, also das heißt Repression, Paragraph 129, 129a, Stadtentwicklung, Gentrification, Antimilitarismus, aber auch Notwendigkeit militanter Politik, also wenn diese Themen aufgegriffen werden. Aber es gibt vielleicht auch noch andere gesellschaftliche Konflikte, die unser Verfahren berühren. Und also wenn dazu inhaltlich gearbeitet wird, Aktivitäten gestartet werden. Wir würden uns freuen, wenn, also soweit das machbar ist, die Kanäle genutzt werden, um dann über das Verfahren und den Prozess zu informieren. Wir selbst haben einen E-Mail-Infoverteiler, wo sich jeder eintragen kann, also über unsere Webseite kann man sich da eintragen, da kriegt man dann regelmäßig Informationen, wird auf dem aktuellen Stand gehalten. Man kann über uns Infomaterial bestellen, man kann unsere Webseite verlinken und man kann so Veranstaltungen wie heute hier organisieren und soweit wir Kapazitäten haben, stehen wir da auch als Referenten gerne zur Verfügung. Und unterstützen kann man uns auch mit Geld spenden, denn so ein Verfahren kostet einfach Geld. Geld für die Anwälte der Beschuldigten, Geld für die Anwälte der Zeugen, für die sozialen Belange der Betroffenen und Beschuldigten, für unsere Öffentlichkeitsarbeit, also für die Herstellung und den Vertrieb der Infomaterialien beispielsweise. Und ein Spendenkonto und auch diese ganzen Infos, die gibt es auf unserer Webseite, die würde ich jetzt gerne nochmal nennen. Also das ist http://einstellung.so36.net. Also Einstellung so36.net. Ja, und wir haben gesagt, Wenn diese Anklageschrift raus ist, dann wollen wir wieder initiativ werden, also dann werdet ihr wieder von uns hören. Es stehen schon einige in den Startlöchern für den Prozess, für die Prozessvorbereitung. Und wir wollen dann zu einem bundesweiten Koordinierungstreffen einladen und dann also gucken, was wir da gemeinsam zum Prozess, vor Prozessbeginn da gemeinsam auf die Beine stellen können. Und ja, dazu seid ihr und alle, die es interessiert, ganz herzlich eingeladen.
Radio Korax auf UKW 95.9. Herzlich willkommen zurück bei unserer Live-Sendung zum Paragraphen 129a. Eben vor dem Musiktitel, den wir gerade gehört haben, gab es eine kurze Zwischeninformation, wo ich so gedacht habe, das Radio ist ja noch ein bisschen rigoroser als der Verfassungsschutz und andere staatliche Gremien. Da wurden unsere Gäste nämlich vorgestellt als Mitglieder der militanten Gruppe.
Oh, das war von mir sicherlich ein großer Fauxpas. Ich weiß es ja nicht, sie äußern sich ja nicht dazu.
Ja, also deswegen auch nochmal der Fokus. Es geht hier natürlich vor allem um den Paragraphen 129a, um den Umgang mit diesem Paragraphen, um das, was er hergibt. Es geht natürlich nicht um das, was wir hier gar nicht lösen könnten, nämlich die Frage der Schuld oder Unschuld im strafrechtlichen Sinne. Und natürlich sitzen wir auch nicht hier, um uns klammheimlich zu freuen über die eine oder andere Straftat, sondern wir machen uns Sorgen um so etwas wie Grundrechte, die ja auf dem Papier zumindest noch bestehen. Und die Meinung dazu ist sicherlich auch kontrovers, an welchen Stellen mit welcher Priorität diese Grundrechte zu verteidigen sind und wo sie kollidieren, so dass man also Abstriche in Kauf nehmen sollte. Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen, wahrscheinlich auch hier im Raum, mit Sicherheit aber an den Radios. Und sich hier einzuschalten ins Gespräch ist einfach möglich über Telefon 0345 203 6159, 203 6159 oder auch über Chat bei radiokorax.de. Ihr kommt nicht direkt in die Sendung aus technischen Gründen, leider aber doch ziemlich rasch indirekt, indem die Informationen hier eingespeist werden und wir versprochen alle Fragen und Kommentare hier auch in die Sendung einspeisen.
Ja, wir haben ja jetzt die ganze Stunde eine Menge gehört von dieser Logik oder Unlogik dieser 129a-Verfahren, die dahinter stehen, mit den verschiedenen Punkten. Und da würde ich vielleicht mal, ihr habt hier auch, ist euer großes Forum, hier gibt es ein Mikro für euch, die hier im Saal sitzen. Wenn ihr Fragen habt wollt, zeigt mir das einfach kurz an mit einem Handzeichen oder so und ihr habt dann das Mikro und könnt dann André und Nils direkt fragen. Ja, was mir vorhin so aufgefallen ist von dieser Logik, ihr meintet, dass ja eure ganzen Freunde und Bekannten sozusagen in diese Überwachung mitgekommen sind, dass es jetzt über Einladung von Zeugen gibt. Was für ein Kreis zieht denn das? Wie groß ist denn das? Was kann man sich denn da vorstellen? Wie weit wird denn da ermittelt?
Wie weit da ermittelt wird, wissen wir natürlich nicht, weil wir haben zwar 30 prall gefüllte Aktenordner mit den Akten bekommen, aber das ist nicht alles, was an Akten in diesem Verfahren angelegt wurde. Also das sagen auch die Anwältinnen oder Menschen, die sich mit anderen vergleichbaren Verfahren schon auseinandergesetzt haben. Das heißt also, wir können an dieser Stelle gar keine Einschätzung zu der weitreichende oder zu dem Umfang oder der Intensität von Ermittlungen tatsächlich geben. Was man sehen kann, ist, dass durch die Protokolle, die jetzt in den ausgelieferten Akten drin sind, eben von ehemaligen Mitbewohnern über Kollegen, also Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen, langjährige politische Freunde, Zufallsbekanntschaften, also eine bunte Mischung von Personen da drin auftaucht, die dann ganz offensichtlich auch von den Ermittlungsbehörden überprüft werden. Und was diese Überprüfungen allerdings ergeben, das ist in den Akten, die wir bisher haben, nicht weiter widergespiegelt. Und auch die Zusammensetzung derjenigen, die als Zeugen von der Bundesanwaltschaft schon ja im Oktober das erste Mal vorgeladen wurden, die war sehr weitreichend, eben von ehemaligen Mitbewohnern, Mitstudierenden. In meinem Fall war mein Doktorvater als Zeuge da aufgerufen. Also das ist ein sozusagen Kreis, der weit über so das, was man sich jetzt als klassische linke Milieus vorstellt, hinausgeht.